Barbara. They're coming for you.
Hallo und herzlich willkommen zur 33. Episode von Devils and Demons. Ich bin Chris und an meiner Seite ist natürlich Pascal. Hallo Pascal.
Hallo Chris.
Wir haben uns heute wieder zu einer kleinen Nachtschicht zusammengefunden, um über einen Film zu reden, ja, der, ja, also man könnte fast schon, also ich würde es verstehen, wenn ihr, liebe Hörer, uns jetzt für unsere Filmauswahl etwas kritisiert. Nachdem wir zwei Folterfilme in Folge hatten, haben wir jetzt tatsächlich nach Halloween schon wieder einen John Carpenter-Film im Angebot, und zwar The Fog, Nebel des Grauens aus dem Jahre 1980. Es gilt uns zu verzeihen, aber wir fanden einfach, das passt einfach herrlich zum Spätherbst dazu und ist auch einfach ein Film, der so ein bisschen aus dem Erinnerungsvermögen auch viele Horrorfans ein bisschen verschwunden ist, auch gerade was Carpenter angeht, der wirklich viele gute Filme gemacht hat und The Fog da mal so ein bisschen vergessen wird. The Fog ist tatsächlich sein erster Kinofilm, den er nach Halloween gedreht hat. Das hatten wir in unserer Halloween-Episode auch schon erwähnt, dass man ihn so ein bisschen zu Halloween 2 ködern wollte, er aber erst ein paar andere Filme machen wollte, bevor er sich da dem Drehbuch gewidmet hat. Und The Fog war halt dieser eine Film. Dazwischen hat er noch zwei Fernsehfilme gedreht, Somebody's Watching Me und ein Elvis-Film über Elvis Presley. Aber dann kam 1980 The Fog ins Kino. Und bevor wir uns genauer mit dem Film beschäftigen, Pascal, was passiert in The Fog, Nebel des Grauens?
The Fog von 1980. Im Jahre 1880 macht sich eine Gruppe Leprakranker per Schiff zu einem Fleckenland auf, welchen sie erworben haben, um dort eine Leprakolonie zu gründen. Von den ursprünglichen Besitzern des Landes reingelegt, steuert das Schiff auf ein Riff zu, an welchem dieses verunglückt. Mit dem Gold der Leprakranken errichten die skrupellosen Mörder an der Stelle der geplanten Kolonie die Kleinstadt Antonio Bay sowie deren Kirche. 100 Jahre später müssen sich die Nachfahren der Gründerväter dem Vermächtnis ihrer Vorfahren stellen und sehen sich einer unheimlichen Gefahr ausgesetzt. Ein dichter Nebel zieht auf Antonio Bay zu, inmitten dessen sich ein Schiff bewegt, welches eigentlich seit einem Jahrhundert auf dem Grund des Meeres liegen sollte.
Ja, wenn man so will, hat John Carpenter für seinen zweiten größeren Film wieder seine üblichen Vertrauten so ein bisschen an seiner Seite gehabt. Also er hat natürlich hier die Regie geführt, aber das Drehbuch hat er wieder gemeinsam mit seiner, es ist immer nicht so ganz so sicher, wann sie seine Partnerin war und wann nicht, aber zumindest mit seiner beruflichen Partnerin Deborah Hill, mit der er ja viele Drehbücher und viele Filme gemacht hat, mit der hat er zusammen das Drehbuch geschrieben, hat selbst wieder die Musik komponiert für diesen Film. Tommy Lee Wallace war wieder dabei, der ja auch schon an Halloween mitgewirkt hat und später Halloween 3 gedreht hat. Und auch bei den Darstellern bzw. Darstellerinnen bekannte Gesichter. Jamie Lee Curtis in einer Hauptrolle, will ich nicht sagen, in eine der Hauptrollen. Aus Halloween selbst Charles Cyphers wieder dabei, der den Sheriff da gespielt hat. Und Nancy Loomis bzw. Nancy Keys ist auch wieder mit dabei. Ansonsten haben wir Leute, ja, schon fast, doch schon ziemlich, also die Besetzung ist schon ziemlich groß, muss man sagen, zumindest für einen Horrorfilm. Also Janet Leigh, die Mutter von Jamie Lee Curtis, ist wieder dabei, die man aus Psycho kennt, Touch of Evil, oder wir hatten es auch im Halloween-Podcast bei Halloween Age 20. Auch Tom Atkins, also ist wirklich die ganze Halloween-Brigade hier dabei. Tom Atkins, den wir, ja, wir haben schon fast alle seine Filme gehabt, wollte ich gerade sagen. Also Maniac Cop, My Bloody Valentine 3D, Halloween 3, Escape from New York und ist es vielleicht am ehesten noch die Hauptrolle, könnte man meinen, Adrienne Barbeau, die später auch bei Escape from New York mitgespielt hat oder bei Wes Cravens Swamp Thing, die ja zum Zeitpunkt dieses Drehs mit John Carpenter liiert war. Ich denke mal, das Erste, wenn man den Film guckt oder wenn man ihn das erste Mal sieht, wird klar, dass es auch keine High-End-Production ist. Also das ist jetzt kaum ein Film. Also der hat zwar mehr Budget gehabt jetzt als Halloween, aber immer noch nicht das, was sich so in Hollywood zu dem Zeitpunkt so tatsächlich abgespielt hat. Also es ist wirklich immer noch mehr oder weniger eine Independent-Produktion. Und aber John Carpenter ist halt jemand, der, ja, ob das auf jeden seiner Filme zutrifft, Escape from L.A. würde jetzt da nicht so ganz zutreffen, aber er ist jemand, der schon aus wenig Geld viel machen kann, denke ich.
New York, aber ja.
Nee, New York war der gute Film.
Ach so.
Die Fortsetzung in L.A., der hatte ja
stimmt.
so ein hohes Budget, aber sah viel, viel billiger aus als Escape from New York.
Ja, sorry, den habe ich verdrängt.
Ja, zu Recht vermutlich. Obwohl, ich wollte jetzt demnächst nochmal eine zweite Chance geben. Ich habe ihn damals tatsächlich nur einmal gesehen. Mal gucken, manchmal ist es ja mit ein bisschen Abstand. Wie gesagt, also Big Trouble in Little China war ja damals auch sehr verkannt und gilt heute auch so ein bisschen als Kultfilm. Aber ja, um diesen Look, der entstehen kann, wenn man nicht genug Budget hat, zu umgehen, hat sich Carpenter entschieden, hier trotzdem im Breitbild Panavision den Film zu drehen. Das sieht man auch, es gibt da sehr viele so Panoramaaufnahmen, Landschaftsaufnahmen, die immer dem Film so einen hochwertigeren Look geben sollen, so einen edleren Look. Und das ist eigentlich so eine Sache, die Carpenter immer gelingt und die gelingt ihm auch hier. Was ich ganz interessant fand, das wusste ich tatsächlich nicht. Da würde mich direkt mal interessieren, ob dir das aufgefallen ist bei dem Film, diese nachgedrehten Szenen. Also angeblich ging der Film in der ursprünglichen Carpenter-Version wohl nur 80 Minuten.
Mhm.
Und er hat dann, weil die Studiobosse gesagt haben, ja, das ist zu kurz fürs Kino, da muss ein bisschen mehr rauf, hat er wohl diverse, ja, fast 10, 15 Minuten nochmal nachgedreht. Sowohl was Gruselszenen angeht, also zum Beispiel diese Szene in der Leichenhalle, auf die wir später noch eingehen, oder auch das Intro, diese Intro-Sequenz, auf die wir auch später, also gleich nochmal eingehen, so nachgedreht. Ist dir das irgendwie aufgefallen, dass da irgendwie manche Sachen vielleicht nicht so ganz homogen waren miteinander?
Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Auch, ich habe es jetzt erst nach meinem Rewatch dann auch nochmal, als ich mich so ein bisschen nochmal in die Trivia reingelesen habe, dann ja auch erfahren. Und bin jetzt aber theoretisch, also es wäre eigentlich ganz interessant, wenn sie vielleicht nochmal den Original Cut, der wahrscheinlich dann aber ja schon lange verschollen ist oder beziehungsweise dann direkt wieder verwurstet wurde, wenn man den nochmal sehen könnte, weil ich finde den Film eigentlich immer noch recht knackig und mir hat das diesbezüglich eigentlich ja, also ich sag mal so, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der irgendwie zu lang war oder so in dem Sinne. Deswegen, weiß ich nicht, ich fände es interessant, nochmal so den Original-Cut zu sehen, aber der ist ja garantiert niemals so bestehen geblieben. Oder weißt du da was, ob es dann...
Nee, da gibt es tatsächlich nichts. Ich glaube, gerade heutzutage hätte man das schon irgendwie irgendwo ausgegraben und irgendwo auf einer Blu-ray oder so mit draufgepackt oder so. Ja.
Ich meine, das ist, vielleicht gibt es da einen Recut, also man kann sich den bestimmt ja einfach zurechtschneiden, so, aber naja.
Ja, gerade so zum Beispiel das Finale fand ich ein bisschen überraschend, dass das zum Beispiel gar nicht drin war im Original-Cutter in dem Leuchtturm. Das ist schon ein bisschen, also ich kann es mir irgendwie nicht, also ich habe gelesen, welche Szenen dazugekommen sind und ich fand es irgendwie komisch, als ich mir vorgestellt habe, okay, die Szenen sind raus und das soll dann der Film gewesen sein, den Carpenter ursprünglich abgegeben hat. Das fand ich dann auch irgendwie ein bisschen unglaubwürdig.
Das Finale im Leuchtturm oder in der Kirche, was meinst du?
Das mit die Szene, wo Adrian Barbeau quasi in dem Leuchtturm ist. Sie ist ja doch immer alleine da.
Ja.
Dass diese Szene war wohl nachgedreht. Also die gehörte nicht zu der ursprünglichen Version,
okay.
die Carpenter sozusagen eingereicht hat.
Ja, okay, na gut, dann kommen wir da ja nochmal drauf. Also da werde ich dich nochmal dann
genau.
fragen, wenn wir da sind.
So, vielleicht beginnen wir mal mit dem Einstieg des Films. Du hast den ja auch eigentlich quasi schon ganz gut wiedergegeben. Also der Film beginnt lang ist sie nicht, aber mit einer etwas längeren Eingangssequenz, in der uns quasi so dieses typische, ja, Gruselgeschichten-Erzähler-Flair übermittelt wird, in dem da ein knorriger alter Fischer von einer Gruppe von Kindern sitzt, an einem Lagerfeuer um Mitternacht, so wie das halt ist, und von diesem Schiff berichtet und was den Leuten dort passiert ist und wie sie an die Kiste gelockt wurden und das Schiff an den Klippen zerschellt ist und so weiter. Vielleicht ein bisschen zu stereotypisch auch schon für die damalige Zeit, aber ich finde, es ist eigentlich, so kann man eigentlich trotzdem einen Film beginnen eigentlich. Also es gibt natürlich zig Filme, die mit so einem Einstieg beginnen, aber ich denke, das geht schon in Ordnung. Also so atmosphärisch passt das eigentlich immer ganz gut.
Ja, total. Finde ich auch, also hat mich dann halt direkt schon erwischt bezüglich der halt dieser Stimmung, der ja, dieser alte Mann und die Kids, und dann erzählt er denen die große Geschichte, auch dann so in der Nähe vom Wasser, was ich halt sowieso immer mag, und ich immer, wenn ich sowas sehe, ärgere ich mich immer, beziehungsweise ärgern ist übertrieben, aber ich denke mir immer, Mann, ich hätte das auch so gerne als Kind gehabt, so dieses irgendwie amerikanische auf dem Campingurlaub oder irgendwo mit einer Schülergruppe oder was auch immer, dass dann einem so cool am Lagerfeuer oder wie auch immer Gruselgeschichten erzählt werden. Das hatte ich nie. Weil damals hätte einen das, ja, hätte mich das vielleicht auch noch so richtig erwischt.
Ja, und dann baut der Film eigentlich relativ zügig die Atmosphäre weiter aus, indem er halt den titelgebenden Nebel so ein bisschen, ja, noch nicht ganz präsentiert, aber zumindest seine Auswirkungen ein bisschen darstellt. Da gibt es ja diese Szenen an dieser Tankstelle, die ich echt sehr gelungen fand, in der sich so Sachen einfach bewegen, in der der Alarm ausgelöst wird und einfach so typische Carpenter-Sachen passieren, wo du dann sofort in der Stimmung bist und Bock hast, diesen Film sehen zu wollen. Das ist auch so, dass er halt der hat so einen Charme, der Film, der auch halt auch bei Halloween halt komplett so vorhanden war, wo du halt sofort weißt, okay, das wird ein Film, der mir gefällt. Und das weißt du hier nach spätestens 10 Minuten, finde ich.
Ja, total. Also die ganzen Einflüsse, die der Nebel halt da physisch auf die Umgebung macht, haben mir sowieso sehr gut gefallen. Weil das ist alles ganz cool in Szene gesetzt worden, definitiv. Ja. Ich überlege gerade, ob ich das schon mal anbringe. Naja, nee, ich erzähle das später, sorry.
Okay, dann nähern wir auch relativ zügig eine der, ich würde sagen, das sind für mich die drei Hauptfiguren, die drei Frauen in dem Film, also Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis und Janet Leigh. In dem Fall zuerst Jamie Lee Curtis, die hier uns als Tramperin vorgestellt wird, namens Elizabeth. Mhm. Und das wusste ich gerade.
Meinst du jetzt Adrienne oder Janet Leigh?
Ich meine, nee, ich meine, ja, bitte?
Ach so, wenn du jetzt die weiter vorstellen wolltest, weil...
Nee, ich wollte nur Jamie Lee Curtis, ich war jetzt bei Elizabeth.
Achso, sorry, okay.
Aber ich habe mich gerade versucht, so ein bisschen an diese Szene zu erinnern, als sie dann zu Nick Castle, also zu Tom Atkins, übrigens Nick Castle auch lustig, der ja mal den Michael Myers, glaube ich, gespielt hat. War es nicht sogar der Original Michael Myers? Ja. Da ist auch Nick Castle und hier ist der Name quasi auch Carpenter-like übernommen worden für eine Figur.
Das mag er gerne.
Ja, das mag er gerne. Und sie steigt jetzt zu ihm ins Auto und sie fahren dann so ein bisschen. Und dann gibt es halt diese Szene, wo Tom Atkins fragt, so, darf ich Sie was fragen? Sind Sie eigentlich pervers? Und das ist so eine völlig abstrakte Szene, aber dann erschreckt man sich total, als diese Scheiben von diesem Pickup zerspringen. Und das war so, da muss ich sagen, also ich bin wirklich nicht schreckhaft, auch so mit dieser ganzen jahrelangen Horrorfilm-Erfahrung, aber da habe ich mich richtig erschreckt, muss ich sagen. So eigentlich so totaler typischer Jumpscare irgendwie, aber da habe ich nicht mit gerechnet.
Nee, total. Und genau, das ist perfekt, weil genau darauf wollte ich hinaus. Fand ich auch super und ich mag auch im Übrigen die kompletten Dialoge zwischen Elizabeth und Nick sehr gerne. Ich finde, die sind ganz geil geschrieben und wirken sehr so nicht zu künstlich, aber immer noch sehr, ja, auch nicht langweilig. Ich mag das. Und zu dem Scheibenzerspringen, das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, weil ich habe das, was würdest du denn machen, wenn du irgendwie nachts mit dem Auto unterwegs bist, deine Scheiben zerspringen? Wie lange wird dich das beschäftigen? Das ist jetzt ja nichts, was oft passiert, oder?
Nee, das würde mich schon, ja, das würde mich sehr beunruhigen. Diese Gedanken haben die Figuren allerdings nicht so ganz.
Nee, das ist halt so ein bisschen, wo ich denke, ich glaube, an dem Abend hätte ich keinen Sex mehr, sagen wir es mal so, oder weiß nicht, ich wäre sehr verwirrt.
Gut, nachdem sie festgestellt haben, dass Nick kein Weirdo ist, ja, in der Tat, da hätte es ja nicht mehr so ganz gepasst. Was ich interessant finde an der Figur Elizabeth, also Jamie Lee Curtis, ist, dass sie so ein bisschen so wirkt, als wäre sie immer noch Laurie Strode in Halloween. Also als hätte Carpenter einfach diese Laurie Strode-Rolle mit in The Fog reingeholt, was auch passt. So, stell dir einfach vor, also jetzt nicht Halloween 2, sondern Halloween 1 und sie wäre von Michael Myers geflüchtet und als Tramperin und würde jetzt in Antonio Bay ankommen, weil so ihre ganze Art, wie sie so ein bisschen so drauf ist und wie sie sich verhält, sie hat so als hätte sie ihren Namen geändert und von den Geschehnissen aus Haddonfield würde sie wegrennen und sie verhält sich da so mysteriös am Anfang und will ja auch nicht so ganz ihre Identität so preisgeben und ihre Art so preisgeben und sagen, wo sie herkommt und so weiter. Und irgendwie passt es irgendwie, weiß ich nicht. Ich war irgendwie, wurde ich das Gefühl nicht los, weil es halt auch zeitlich irgendwie noch so ganz gut passt.
Ja,
bis weil sie auch die Optik noch so hat, natürlich, ne?
Ja, genau. Das ist halt echt, das ist so, das ist teilweise schon fast schwer, dann, wenn man die Filme auch so nah beieinander guckt, das zu trennen. Ja, tatsächlich hast du, glaube ich, recht. Ich glaube, halt lediglich der Part bezüglich der verhältnismäßig konservativen Laurie Strode und dem prüden in Anführungszeichen ist dann halt hier komplett weg, ne? Sie ist da ja offensichtlich schon gar nicht abgeneigt, nette Männer auf ihrer Tramping-Tour kennenzulernen, bei denen sie dann die Nacht verbringen kann.
Mhm. Generell finde ich, hat der Film eigentlich für so einen Horrorfilm eigentlich eine relativ interessante Figurenauswahl. Also du hast halt diesen Fernfahrer, du hast die Anhalterin, du hast dann diesen trinkfreudigen Priester, die Bürgermeisterin und natürlich die Radiomoderatorin, zu der wir ja gleich noch kommen. Das sind eigentlich ganz gut geschriebene Figuren. Das sind jetzt natürlich auch nicht die sonderlich komplexe oder tiefgründige Figuren, aber sie sind zumindest interessante Leute mit interessanten Berufen oder mit interessanten Eigenschaften. Also man will auch was über die wissen und will auch irgendwie sehen, wie diese Figuren nachher miteinander verknüpft sind. Und ich finde, da ist gerade die Rolle von Stevie, also die von Adrienne Barbeau gespielt wird, als Radiomoderatorin in diesem Radiosender dort, der so ein bisschen abgelegen ist von Antonio Bay dort oder wo man so schlecht rankommt, sage ich mal. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr clever in dem Drehbuch von Carpenter und Hill geschrieben, da dieser Radiosender letztendlich diese einzelnen Handlungsebenen und diese einzelnen Figuren, die ich eben auch erwähnt habe, miteinander verknüpft und die zusammenhält quasi, weil alle irgendwie zwar getrennt voneinander agieren, also einmal die mehr oder weniger so dieser Subplot mit Elizabeth und mit Nick, dann die Geschichte von Adrian, also nicht von Adrian, sondern von Stevie, also von Adrienne Barbeau gespielt, ihre eigene Figur und dann natürlich halt auch noch die Geschichte mit Janet Leigh und mit Nancy Keys als Bürgermeisterin und ihrer Assistentin. Und dadurch, dass sie auch alle diesen Radiosender hören oder diese Radiosender irgendwo läuft, ist das Ganze irgendwie dann doch miteinander verbunden. Und das macht, finde ich, so ein bisschen diesen Charme aus. Weil die Geschichten an sich einzeln, könnte man sagen, okay, da erzählt Carpenter so ein bisschen vorbei aneinander, als wenn er einfach so drei Handlungsstränge parallel laufen lässt, ohne Verknüpfung so ein bisschen, außer dass es in derselben Ortschaft spielt. Aber durch diese Radiostation finde ich das einfach charmant gelöst, dass es eben doch dann verknüpft ist. Weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich fand es echt gut gelöst.
Ja, also das ist tatsächlich auch etwas, was den Film für mich nochmal, also was es richtig stark macht, halt wirklich die Rolle von Stevie als Nightbird quasi in ihrem Radioleuchtturm, der halt einfach auch schon mal cool ist, eine Radiostation in einem Leuchtturm. Und ich mag das halt sowieso total, so der Fernfahrer hört halt nachts irgendwie die Stimme im Radio, fühlt sich einfach nur verbunden, weil er eine Stimme hört, so wie wir halt Podcasts hören. Und das ist, ja, so dieses ganze Setting baut ist sehr schön im ersten Drittel des Films aufgebaut, dass so wirklich diese Atmosphäre, die du beschreibst, entsteht, die ja Spaß macht, weil man die verschiedenen Rollen hat und die sind alle verhältnismäßig unterschiedlich, aber das ist, spielt ja auch in so einem kleinen Kosmos, dass die halt, ja, dann doch relativ viel nachher noch miteinander zu tun haben. Das ist so ein bisschen auch so eine Twin Peaks Atmosphäre vielleicht schon so, also dieses kleines amerikanisches Dörfchen oder so eine ganz Kleinstadt, wo viele Leute verschiedenen Jobs nachgehen und man guckt überall mal rein und am Ende kommt das alles irgendwie zusammen und das, ja, mag ich auch total.
Ja, und dann, ja, der Film ist jetzt trotz seiner kurzen Laufzeit ist jetzt kein super Pacer in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die Geschichte rasant erzählt wird. Also Carpenter nimmt sich schon auch wieder die Zeit, die er halt auch vorhin Halloween benutzt hat, um halt diese Figuren einzuführen, um vor allem auch dieses Setting einzuführen, diese Location Antonio Bay, die ja für sich alleine schon irgendwie was erzählt. Man könnte fast sagen, als Figur so ein bisschen. Das ist halt so eine abgelegene Küstenstadt mit einem Leuchtturm Und das sieht, ist eine tolle Landschaft drumherum. Das sind, finde ich, auch immer klasse Bilder, die die Carpenter Dog zeigt. Und allein das spricht schon für sich. Und allein das ist schon lobenswert, einfach diese Ortschaft sozusagen dort zu haben. Aber dann kommt sozusagen nach der leichten Andeutung an der Tankstelle vorher und auch mit den klirrenden Scheiben und so weiter, bekommen wir die Bedrohung dann etwas so halbgenauer zu sehen. Also sie agiert sozusagen, indem wir die Handlung kurz auf hohe See verlagern, also vor Antonio Bay, und dort bekommen Seemänner in einem Schiff erstmal nicht Kontakt zu den Geisterpiraten, die aus dem Nebel auftauchen, und die Besatzung dort eigentlich auf ziemlich, zwar für uns jetzt vielleicht nicht so explizite, weil auch wie bei Halloween Carpenter hier eigentlich weitestgehend, also auf Gore sowieso, aber auch weitestgehend auf Blut komplett verzichtet. Aber trotzdem gehen diese Geisterpiraten relativ wenig subtil, sehr brutal vor, und das hat bei mir schon so, daran konnte ich mich nicht erinnern, dass der Film tatsächlich auf der fantasievollen Art, also wie man sich das selbst vorstellt und wenn man sich den Moment für sich selbst nachkreiert, doch relativ brutal vor. Also das hatte ich so nicht mehr in Erinnerung gehabt von damals, als ich den das erste Mal gesehen habe.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist der Vergleich zu Halloween ist halt sehr offensichtlich, aber genauso gut passt er halt auch, weil einerseits bekommst du jetzt halt kein Gore so gesehen, aber wiederum ist dann doch ein bisschen so ein gewisses Maß an Kreativität bezüglich der, ich nenne es jetzt mal Tötungsmethoden der Mörder, auf jeden Fall vorhanden.
Vor allem, weil man sie auch nicht gleich sieht, so. Es ist halt immer noch, sie sind, also er hat halt immer so einen guten Aufbau, wie er das auch bei Halloween so ein bisschen hatte, dass du halt immer so ein Stückchen mehr siehst von dem, sozusagen. Also du siehst erst, hast du halt nur, dass sich irgendwelche Sachen bewegen in der Tankstelle, dann siehst du erstmal den Nebel und dann siehst du jetzt, hier geht es so weit, dass du quasi die Piraten als Silhouetten sozusagen im Nebel siehst, aber du kannst da noch keine Gesichter oder was genaueres sehen, aber das macht Carpenter halt geschickt wie immer, ne?
Ja, total. Das finde ich halt super, und auch zum Aufbau generell haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht erwähnt. Am Anfang gibt es ja noch diese Szene, wo der Father Malone das Buch findet von seinem Vorfahren, und da liest er dann ja parallel zur ersten Hälfte des Films immer wieder ein Stück draus vor, was halt auch nochmal ziemlich atmosphärisch umgesetzt ist und auch dann noch halt, ja, einem so ein bisschen quasi immer weiter in die Richtung treibt, mitzubekommen, worum es im Endeffekt geht. Und das ist alles sehr clever verwoben tatsächlich. Das ist, ja, finde ich so für, ja, so einen Regisseur und Drehbuchautor zum Anfang seiner Karriere, ist das schon eine ziemlich runde Sache geworden tatsächlich. Ich meine, Halloween hat gezeigt, dass er es kann, aber der war ja verhältnismäßig geradliniger.
Ja.
Und jetzt so ein Werk mit vielen verschiedenen Figuren, die parallel agieren müssen, und am Ende soll eine runde Geschichte dabei rumkommen, das ist schon definitiv, da sieht man dann auch das Talent von Carpenter, dass er das so schnell so gut hinbekommen hat.
Ja, vor allem ist er das, ich finde es immer gut, dass er das so schafft, so, oder in diesem Fall schafft, einfach so eine banale Sache. Ich meine, okay, Geister, Piraten, die aus dem Nebel auftauchen, das ist jetzt, wenn du das so, das könnte auch aus einem Groschenroman sein oder John Sinclair oder irgendwie sowas halt so, da haben wir nichts, also irgendwas, was nicht subtil ist und was halt so, ja, ein bisschen eigentlich nach einer
Klischee halt
Trash-Story
einfach
klingt, oder genau, Klischee, Gruselgeschichte auf dem Reißbrett von A bis Z, aber er macht es halt einfach so gut, halt eben das, was ich gesagt habe, dass er die Bedrohung nie komplett zuerst zeigt und immer nur so partieller Natur das macht, und dass seine Figuren halt auch so viel Raum bekommen und so weiter, und dass dann halt auch mal wieder so ein bisschen Humor eintritt oder sowas, hast du hier auch ein paar Momenten, und das ist halt so das, was Carpenter halt in vielen Filmen geschafft hat, wie kaum jemand anderes, nicht immer, aber in vielen Filmen. Deswegen ist er halt auch heute noch so beliebt, ne, bei uns. Ich meine, das ist, gibt so, ja, so Cronenberg, der hat auch viele gute Filme gemacht, aber das ist jetzt so, gerade wenn du auch jetzt Leute siehst, die jetzt vielleicht anfangen, gerade ein bisschen genauer Filme zu gucken oder sich mit so ein bisschen mit dem Hobby oder mit der Leidenschaft Filme zu beschäftigen, die ja noch am Anfang sind, dann ist Carpenter immer so eine Sache, die sehr, sehr interessant ist, gleich gerade für die jüngeren Leute, die jetzt halt eben anfangen, Filme zu gucken.
Okay.
Und da ist Carpenter gleich ein Thema immer, ne? Nicht jetzt unbedingt wegen Halloween, aber auch so gerade wegen Escape from New York und The Thing und sowas und da sieht man das halt, der hat halt seine Stärken und die kommen halt gut zur Geltung und auch in The Fog, auch wenn der Film halt immer gerne übersehen wird bei so einer Sache. Aber ist dir eigentlich aufgefallen, dass die Hauptfiguren, beziehungsweise die Hauptdarstellerin Jamie Lee Curtis und Adrian Barbeau keine einzige Szene im Film teilen?
Stimmt, nicht mal später in der Kirche, nicht wahr?
Nee. Ja, nee, überhaupt ja. Es, ja. Generell hat Adrian Barbeau sowieso, glaube ich, nur, also im Finale ist sie nicht alleine.
Na, mit ihrem Sohn zwischendurch.
Genau, ist sie nicht mit ihrem Sohn, aber ansonsten hat sie fast nur Solo-Szenen, ist eigentlich erstaunlich, ne?
Genau, aber ja, stimmt. Aber das, vielleicht ist das ja auch bewusst, weil sie ist ja dann, das ist ja auch definitiv ein Motiv, dass sie halt einfach alleine mehr oder weniger abgeschnitten auf diesem Leuchtturm sich befindet und lediglich per Telefon oder halt später dann auch noch, wie sie es macht, per Radio mit ihrem Umfeld kommunizieren kann. Und das, ja, ist, ja, vielleicht gehört das, ist es halt auch irgendwie so der Gedanke gewesen, dass man sie da nicht so viel mit den anderen Figuren auch später nicht noch gleichzeitig in einer Szene interagieren lässt.
Ja, das passt auch übrigens, was du gerade angesprochen hast, das passt halt auch zu diesem Motiv von dem Nebel generell. Der ist halt auch dazu da, um die Stadt nach außen hin so abzuschotten. Und das ist halt so, also der zieht halt die Schlinge immer enger, umso dichter der Nebel kommt, umso enger wird halt diese Schlinge gezogen und schottet die Leute von der Außenwelt ab. Und das ist auch sowas wieder, was mit so einem ganz einfachen Stilmittel so markant einfach ist. Also ich finde es halt super. Das ist, wie gesagt, das klingt ja total lächerlich, ja, das Nebel, diese Prämisse, und das ist halt auch das, was ich zum Beispiel bei dem anderen Nebelfilm, der nichts miteinander zu tun hat, aber bei dem The Mist von Frank Darabont, der spielt das auch sehr gut aus mit diesem Nebelelement, dass es halt, Nebel ist nichts Gefährliches, aber was ist in dem Nebel sozusagen drin, das weiß halt niemand sozusagen, und das ist halt super, daraus kann man so viel machen und machen halt auch beide Filme, ne? Ich finde ja beide super.
Ja, und also dazu noch, ich finde es halt auch einfach, auch wenn das jetzt ein bisschen was vorausgreift, aber ja, es gibt ja noch die Szene, wo dann die Bevölkerung quasi über ihre Fähigkeit als Radiomoderatorin dann halt und ihre Aussicht einfach dann Leute durch den Nebel navigiert, nur halt nicht, wie es ein Leuchtturm eigentlich macht, auf dem Meer, sondern halt in der Stadt. Und das ist, weiß nicht, fand ich dann auch schon wieder verdammt clever irgendwie.
Ich finde, es ist, also wir können schon fast dahin gehen. Also es gibt halt dazwischen noch zwei Szenen, die ich kurz noch hervorheben würde. Es ist halt die eine Szene in der Leichenhalle, in der die eine Leiche dann doch nicht ganz so tot war und Jamie Lee Curtis da ein bisschen in Bedrohung bringt. Das ist so eine relativ markante Szene aus dem Film. Und natürlich der Mord an der Babysitterin, wo dann der Sohn dann noch von Stevie gerettet wird, von Elizabeth und von Nick. Das sind so zwei Szenen. Aber tatsächlich, ja, zum Ende hin ist es halt wirklich, finde ich, auch super gelöst. Und das ist halt wieder das, was wir vorhin gesagt haben, dass halt diese Radiostation und die Radiomoderatorin Stevie halt diesen ganzen Plot zusammenhält, obwohl sie eigentlich gar nicht agiert mit den anderen Figuren in direkter Weise. Und hier ist halt großartig gelöst, dass sie halt diese Radiomoderatoren dazu einsetzen, die Protagonisten durch die Stadt zu navigieren. Und das ist richtig spannend, ne? Weil, also ich fand zumindest spannend, wie denn immer diese Szenen sind von der schon irgendwie ausgestorben wirkenden Stadt und dann diese einzelnen Protagonisten dann auch umherirren oder umherfahren und spannend da durch die Gegend gelotst werden, ist für mich ein großartiger Auftakt zum Finale.
Ja, auf jeden Fall. Und auch, das, wie sie halt dann immer ruft, dass jetzt ihr Sohn quasi gefangen ist und das einfach so komplett ohne Rücksicht auf Verluste, was ja auch absolut realistisch erscheint, oder ohne Skrupel, wollte ich sagen, dass halt einfach so ins Radio reinschreit, was auch irgendwie, weiß nicht, so der Gedanke, den finde ich irgendwie gruselig, wenn ich mir vorstelle, dass ich nachts auf der Landstraße Radio höre und auf einmal bekomme ich dann sowas mit? Das wäre schon
Todeskampf letztendlich, ne? Jetzt so nicht in dem expliziten Ausmaß, weil die Bedrohung ja noch nicht. Ja, okay, akut ist sie schon da, aber sie steigert sich ja noch im Finale noch weiter. Aber im Prinzip schon, ja, das ist schon ein gruseliger Gedanke. Und das ist, hatte mich dann, jetzt gerade erinnert mich das auch so ein bisschen an diese Halloween 6-Geschichte, als Tommy Doyle da in dieser Radiostation anruft und dort sagt, ja, er weiß Bescheid. Nee, Jamie ruft ja an in der Radiostation Anfang. Das ist ja auch genau mit dieser Situation wird da ja auch gespielt. Ja, und das Coole an dem Finale ist halt, dass du weiß, das sagt ja dann diese Legende, dass sechs Leute sterben müssen für diese sechs Schiffsleute, die da gestorben sind. Und da müssen jetzt quasi auch sechs Leute für sterben, aber du hast erst fünf Tote, also in Anführungszeichen erst. Und du hast irgendwie so das Gefühl, okay, irgendeiner muss noch sterben. Und die Spannung, die daraus entsteht, ist halt, dass wir mehrere Personen haben, die in verschiedenen gefährlichen Situationen stecken. Eben im Leuchtturm oder in der Kirche am Schluss bei dem Großen. Du kannst ja gleich kurz nochmal erzählen, was da passiert. Dadurch ist halt schon Spannung ausgesorgt, weil es theoretisch, du hast mehrere größere Hauptrollen und mehrere Nebenrollen und es könnte theoretisch jeden noch treffen zum Schluss. Und damit spielt der Film ja auch so ein bisschen, auch gerade mit seinem, sag ich mal, mit seinem Finale. Was fandst du beeindruckender? Eher so das, was sich in der Kirche abgespielt hat oder eher im Leuchtturm?
Insgesamt muss ich sagen, in der Kirche, weil mir dann das, ich nenne es jetzt schon mal Finale, also die letzte Szene, die finde ich halt mega cool. In der Hinsicht, ja doch, das in der Kirche. Und dir?
Ich sehe es auch so und da wäre jetzt nämlich wieder der Fall, deswegen hatte ich vorhin am Anfang schon gefragt, weil ich finde, diese Leuchtturmszene am Anfang, die wirkt halt da für mich ein bisschen eingeschnitten so, dass weil da, das war halt irgendwie so ein Ruhepol für mich, also das hat für mich halt jetzt, war es nicht notwendig irgendwie, dass im Leuchtturm auch noch Action oder Horror passiert, so ja, in dem Sinne, das hätte so diese eine Quelle des Bösen im Finale hätte irgendwie so ein bisschen gereicht und da, ich will nicht sagen, man merkt, dass das nachgedreht wurde, aber man merkt, dass es nicht so ganz flüssig ist, so, dass irgendwie man, so als wenn einer gesagt hätte, ja, hier fehlt noch Action, mach mal da auch noch was so.
Ja, gut,
aber stimmt. Das ist okay, aber es ist jetzt auch nicht so drastisch, dass, wie gesagt, also wenn ich das nicht wüsste, dann wäre es mir vielleicht auch nicht so aufgefallen. Es ist mir einfach nur ein bisschen, es hat halt nicht gepasst zu dem, was vorher so im Leuchtturm vonstatten ging. So. Das war halt irgendwie eher so dieser Ruhepol, der das organisiert, das Ganze so ein bisschen, wo eigentlich keine Horror reingepasst hat. Aber vielleicht funktioniert es halt auch deshalb, weil es eben nicht so erwartet war.
Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke, mit dem Wissen im Hintergrund, im Hinterkopf, dass da ja einiges nachgedreht wurde, dann gibt das, also ja, verstehe ich, dass das vorher vielleicht nicht drin war und dass das auch noch gut funktioniert hätte.
Wie findest du das, also wie der Film generell mit seiner Thematik umgeht, weil es ist ja eigentlich schon ein interessantes Story-Konstrukt, dass halt eben diese Geister der Vergangenheit erwachen, da sie halt damals auf dem, also für diese Ortschaft dort auf dem Weg zum Wohlstand mehr oder weniger oder zum amerikanischen Traum, ist ja auch das Motiv, was ein bisschen dahinter steckt, im Weg stand und deshalb beiseite geschafft wurden. Das ist natürlich auch immer so eine moralische Sache, die dahinter steckt. Findest du das gut, dass das, also, oder glaubst du, dass der Umfang, in der das so ein bisschen, doch ein bisschen Tiefgang ja auch zeigt, okay so ist, oder hättest du dann noch mehr vielleicht eine moralische Keule erwartet gegenüber der Stadt, oder fandst du, das war so, wie drücke ich es aus?
Ja.
Dass er das jetzt nicht, also in welcher Form das vertieft wurde, generell die Thematik, dass halt, man muss ja, die Geister kommen ja aus einem bestimmten Grund zurück, der ja irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehbar ist, so ein bisschen, ne? Also denen wurde ja Leid angetan damals, ne?
Und genau. Die Ironie ist halt natürlich, dass die einzigen, die dadurch jetzt im Endeffekt dann noch dazu leiden, halt wiederum auch die Menschen sind, die, na ja, jetzt erstmal wahrscheinlich so aus unserem Verständnis heraus nichts dafür können, denn ja, ist ja das quasi, du bist ja nicht verantwortlich für die Taten deiner Vorfahren. Und das ist ja auch jetzt, also es wäre was anderes, denke ich mal, wenn das halt einfach so Konsens für alle Menschen gewesen wäre, so, ja, wir leben hier, ist ganz schön die Stadt, aber das hat jetzt auch nur funktioniert, weil da vor 100 Jahren die Trottel von den Leprakranken dafür gestorben sind, aber uns stört das nicht. Das ist ja auch etwas, was die, oder beziehungsweise der Vater dann erst für sich entdeckt, als er das Buch gefunden hat. Deswegen ist es so, ja, weiß ich nicht, ist schwierig, ich weiß gar nicht, inwiefern der Film oder ob Carpenter, ob da irgendwie die Idee hintersteckt, dass man so dieses, du musst halt Verantwortung für das tragen, was, ja, was dich jetzt da quasi, was die Vorfahren gemacht haben, sei es was Schlimmes oder was Gutes, dass jetzt dich dazu befähigt, quasi so zu leben oder dass es dir so gut geht, wie es dir gut geht. So, sorry, war jetzt ein bisschen verkopft formuliert.
Naja, aber ist ja klar, letztendlich ist es ja, dass das halt die Leute auf, immer noch auf dem Wohlstand aufbauen, den sie sich damals mehr oder weniger unberechtigt erworben haben.
Genau, und ja.
Ja. Es geht, glaube ich, auch eher so ein bisschen vielleicht auch ums Vergessen einfach von solchen Sachen, dass eben solche Sachen nicht vergessen werden sollten, dass da auch ein bisschen Ehrfurcht bei ist.
Genau, von so ich finde das, was ich ganz interessant finde, ist ja auch, dass in der Stadt ist ja auch, wird ja auch in der Nacht noch für die Gründerväter
genau,
die eine Statue enthüllt. Hinaus, ja. Ja. Achso, okay. Und das habe ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen mit Columbus auch so ein bisschen einfach nur für mich im Kopf verglichen, weil da ist es ja auch so, dass es der Columbus, der wird gefeiert und da ist es ja auch überhaupt gar nicht unbekannt, dass der jetzt auch vielleicht nicht der allerbeste Mensch war, den es jemals gab.
Ja.
Und geachtet dessen, was er in Anführungszeichen entdeckt hat oder auch nicht, hat er ja auch vielen Menschen dann da auf dem Weg sehr viel Leid angetan. Und heute gibt es einen Feiertag und alle, ja, es gibt eine Parade für ihn. Obwohl man es eigentlich wissen müsste, ne? So, oder obwohl die Menschen es wissen, aber ist dann halt in dem Moment egal. Und hier ist das, weiß ich nicht, ob es damit spielt, aber könnte man damit zumindest so ein bisschen vergleichen, dass die, auch wenn sie es jetzt hier vielleicht nicht wissen oder nur manche ahnen es vielleicht oder wie auch immer, haben die hinterfragt, wo denn der Reichtum auf einmal herkam, der ihrer Vorfahren. Ja, und trotzdem wird dann halt denen noch gehuldigt sogar.
Ja, aber vielleicht machen wir uns auch schon wieder fast zu viele Gedanken dafür. Vielleicht
ja.
Ist es auch einfach nur. Ja, ein Geisterschiff-Horrorfilm oder so. Ja. Es ist ja manchmal ist es so, dass man gerade so in der heutigen Zeit viele Filme ja auch überinterpretiert. Haben wir bestimmt auch schon in der einen oder anderen Episode gemacht, wenn nicht heute. Aber es ist, man kann halt, gerade im Horrorfilmbereich gibt es halt so viele Symboliken und Motive, die man da für gewisse Dinge nutzen kann.
Das ist ja auch der Spaß an Filmen,
eben,
ne?
Eben. Wie fandst du die Musik von Carpenter?
Die fand ich halt auch wieder sehr großartig. Also ich sag jetzt mal natürlich, das Halloween-Theme ist halt ein bisschen markanter noch, aber dadurch, dass jetzt hier ein bisschen mehr
das ist ein bisschen abwechslungsreicher, ne?
Genau, und dadurch finde ich ihn insgesamt sogar fast besser, aber eigentlich natürlich den Halloween-Soundtrack besser, aber nur wegen dem Theme.
Ich finde,
ja.
Ich finde, es hat noch so einen leichten Exorzisten-Touch drin, also wie dieses Tube by the Bells aus der Exorzist, so die, zumindest von der Instrumentalik dahinter hat es so ein bisschen Anleihen davon. Generell muss ich sagen, also ich finde den Film, ich finde es ein guter Film, aber er hat, also es gibt so ein, zwei Schwächen, die schon vorhanden sind, wobei ich eigentlich hauptsächlich so der Mittelteil, ich fand ihn, also gerade weil halt der Bild am Anfang durch die Erzählung von dem alten Mann und dann auch so diese Geschehnisse an der Tankstelle und die Einführung der ersten Figuren halt atmosphärisch sehr gut war und auch vom Pacing her und aber der Mittelteil, der nimmt halt dann dieses Tempo, was er so ein bisschen aufgebaut hat, halt so ein bisschen komplett raus und auch so gerade diese Momente, in der die Bürgermeisterin dann mit ihrer Assistentin da so ein bisschen durch die Gegend braust, das war jetzt, also ich will nicht sagen uninteressant, aber das hat so ein bisschen geschlaucht, also da guckt man schon vielleicht, erwischt man sich vielleicht mal für eine Sekunde, dass man mal kurz auf die Uhr guckt. Da hat er so ein paar Probleme bei, was halt zum Beispiel die meisten anderen Carpenter-Filme nicht haben. Aber zum Ende hin legt er halt dann wieder kräftig zu und gleicht es dann eigentlich wieder aus. Also von daher ist es auch nicht wirklich so das Problem, finde ich. Also ja, erste Drittel sehr gut, dritte Drittel auch sehr gut und das zweite Drittel dann eher so im Mittelmaß. Ne?
Ja, man hat das Gefühl, der Film atmet da quasi so einmal durch, bevor er dann wieder nochmal richtig, ja, in die Vollen geht, stimme ich dir zu. Also das ist auch so dann theoretisch, ja, mein einziger Kritikpunkt in dem Sinne und halt tatsächlich so über den Film verteilt, teilweise halt, ja, die Glaubwürdigkeit der Figuren, eigentlich hauptsächlich darauf bezogen, dass sie so extrem lapidar mit diesen absolut unerklärlichen Ereignissen im Sinne von Sachen bewegen sich, die sich nicht bewegen, umgehen. Nun gut, ja.
Was ich halt lobenswert finde, ist halt, das ist so mein großer Pluspunkt, ist halt wirklich dieses Antonio B., weil Carpenter ist halt wie mit Haddonfield in Halloween auch schafft, hier wieder so eine vertraute Kleinstadtatmosphäre, gerade für mich, der jetzt auch aus so einer Kleinstadt kommt, das so aufzubauen, da findet man sich halt so ein bisschen wieder und die per se halt schon abgeschottet ist von der Außenwelt und dann halt noch den Kniff mit dem Nebel, der das halt noch krasser macht, das finde ich halt genial und das schafft Kraft. Also Carpenter ist einfach, wenn Carpenter was kann, neben dem Komponieren von guter Musik, ist es halt wirklich Stimmung und Atmosphäre, ne?
Genau. Stimmung, Atmosphäre, ja. Geschichte ist gar nicht mal so wichtig, aber dafür hast du dann einfach, ja, kannst du den Film andersweitig genießen.
Frage, wie sah es mit dem Grusel aus? Also fandst du den Film jetzt heutzutage immer noch gruselig? Also wir haben ja schon erwähnt, es gibt so ein oder zwei kleinere Jumpscares, aber es ist jetzt eigentlich nichts, worauf sich der Film ausruht. Also er versucht es schon eher so über die Stimmung und über die audiovisuelle Qualität zu liefern, den Schauer, sag ich mal. Fandst du den noch gruselig? Oder doch eher so wie so eine Lagerfeuergeschichte, für das, was es eigentlich auch ist, eigentlich letztendlich, ne? Es ist eine Lagerfeuergeschichte.
Genau, sagt das Intro ja quasi schon selber. Nee, richtig gruselig nicht. Also ich finde aber, ja, nee, es ist eher die gruselige Gruselatmosphäre, aber die angenehme, aber ohne, dass ich jetzt wirklich da sitze und der Grusel sich so richtig auf mich auswirkt. Vielleicht noch das, das ist aber schon wieder auch eher spannend als gruselig. Dann der Part, beziehungsweise die Szene, in welchem dann der Sohn von Stevie da halt alleine ist und aber auch noch mit der Babysitterin und dann der Nebel langsam um das Haus herumzieht, gibt's auch ein paar tolle Außenaufnahmen vom Haus, wie dann der Nebel so wirklich dieses quasi Haus wie in die, als ob es in die Hand nimmt.
Ja.
Das ist, glaube ich, also war es für mich so der atmosphärisch dichteste Punkt in dem Film, weil das ist dann natürlich schon, die Babysitterin ist halt irgendwie da, man ahnt aber auch schon, dass die jetzt auch nicht unbedingt, ja, dass die durchaus quasi zu einem Kreis der Opfer zählen könnte und jetzt auch nicht irgendwie groß gegen ankämpfen könnte, wenn da irgendwas passiert und dann halt der kleine Junge, da am ehesten, aber generell eigentlich nicht so. Und wie findest du das?
Ja, also ich finde, würde da auch mitgehen, also ist jetzt nicht mega gruselig, aber es hat halt so ein paar Momente immer wieder, also wie halt zum Beispiel gerade diese Schiffsszenen am Anfang, wo halt dann die Geisterpiraten zum ersten Mal zu sehen sind, das brennt sich schon so ein bisschen so ins Gedächtnis ein. Also wie gesagt, man hat da jetzt nicht Angst. Also Halloween würde mir jetzt, sag ich mal, wenn ich den jetzt nachts im Dunkeln alleine in der Wohnung gucken würde, ja, gut, wäre jetzt auch ein bisschen übertrieben formuliert, aber ich sag mal, der hat mir nicht nur beim ersten Mal Angst gemacht, sondern auch noch beim zweiten, dritten, vierten Mal gucken, jetzt vielleicht heute beim zehnten Mal nicht mehr, aber der hat schon seine Wirkung auch mehrfach entfachen können und bei The Fog ist es halt wirklich so, dass es eher dann tendenziell schneller abnimmt natürlich, aber er hat halt so seine zwei, drei, vier noch durchaus schaurigen Momente, aber das ist halt nicht unbedingt das, was jetzt die Stärke des Films ist, also die liegen halt ganz klar aus meiner Sicht bei der Location und bei der Atmosphäre und was interessant ist, und bei den Frauenfiguren tatsächlich, Frauenrollen, das ist halt ganz cool gemacht, so, dass du halt, was du halt sonst eher so hast, und da merkt man hier auch ganz klar wieder den Einfluss von Deborah Hills Schreiberfähigkeiten, dass sie das halt kann, ne? Ich meine, du hast hier Jamie Lee Curtis, die spielt wieder eine keine Stichwortgeberin, so, auch wenn sie am Anfang vielleicht erstmal so eingeführt wird, und Adrian Barbeau auch nicht, und Janet Leigh auch nicht, also da merkt man schon, dass da Deborah Hill da massiven Einfluss natürlich hat aufs Drehbuch und halt immer wieder interessant. Und da muss man wirklich sagen, da habe ich auch wirklich einen Respekt für, dass Deborah Hill mit der Vergangenheit, die sie mit Carpenter da hat, ist es erstaunlich, dass sie halt für die neue Freundin des Ex-Partners quasi noch so eine Figur schreibt quasi, obwohl Adrian Barbeau schon fast so wirkt, als wäre The Fog quasi so ein Vehikel dafür, Adrian Barbeau bekannter zu machen oder so mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Dann kleine Props an die verstorbene Deborah Hill.
Ja, was du gerade noch meintest, oder ich weiß gar nicht jetzt, wie ich drauf komme, aber ich glaube, das Einzige, was dem Film vielleicht noch besser getan hätte, wenn man die Geisterpiraten noch ein bisschen markanter oder vielleicht sagen wir mal so einen Anführer von den Piraten, also den es da gibt, den Blake, den noch so ein bisschen gruseliger, gefährlicher, den noch so ein bisschen mehr Charakter, Tiefe geben. Aber es ist halt natürlich auch schwierig, wenn du versuchst, mit dem Motiv des Unbekannten im Nebel zu spielen. Deswegen gehört das vermutlich auch so, wie es ist und funktioniert dann halt auf einer anderen Ebene und ja, gibt dann halt auch gar nicht so die Möglichkeit her, da so halt sowas, so eine coole Horrorfilmfigur einzuführen, wie halt ein Michael Myers.
Ja. absolut. Nee, da gebe ich dir recht. Also da wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall minimale Schwachpunkte, die man da, die auch nicht zu übersehen sind. Aber ich würde, ja.
Achso, ich wollte noch fragen, wie hat dir denn, ich habe es eben schon mal gesagt, dass mir das ganz gut gefallen hat, aber am Ende die Szene in der Kirche, wenn ich da kurz drauf eingehen darf.
Ja, mach.
Da ist es dann ja so, dass da quasi sich dann sechs, also quasi alle wichtigen Figuren außer Stevie, sich in dieser Kirche versammeln und sie dann dort das goldene Kreuz finden, das aus dem Gold geschmolzen wurde, das ihre Vorfahren damals von den Leprakranken ergaunert haben. Und ja, der Father Malone, das dann den Geisterpiraten, die nach kurzer Zeit dort auftauchen und sich quasi versuchen, ihr letztes Opfer zu schnappen, denen das dann gibt, damit die sich dann verziehen, weil das, dann haben sie ihr Gold quasi wieder und sind glücklich. Und das funktioniert offensichtlich erstmal. Und wie wir es dann ja mitbekommen, in der letzten Szene, wo Father Malone dann da noch sitzt und sich fragt, also wieso haben sie sich nicht das Gold genommen und den letzten Menschen ermordet, gibt es halt die grandiose Szene, wie ich zumindest finde, wie dann halt der Nebel wieder so nochmal kommt, von der Kirche nochmal so, dass sich nochmal so um die Kirche schmiegt und dann erscheint der Geisterpirat und mit einer ziemlich, ich finde, das ist ziemlich modern irgendwie, wie sich's anfühlt, wie dann halt ihm dann einfach bupp, das Licht ausknipst und dann ist halt auch der Film bam, zack, zu Ende, Credits, wow.
Ja, das wirkt nochmal so, das wirkt nochmal wie so ein, ja, das wäre jetzt übertrieben, also ist es halt nicht so drastisch, dass man jetzt sagen kann, dass es nochmal ein Schlag in die Magengrube ist, aber es ist ja fast ein bisschen tricky, würde ich fast sagen, weil du dann irgendwann, wir hatten es ja eben schon erwähnt, klar, wir gehen davon aus, okay, wenn da auch gesagt wird, sechs Leute und so weiter, dann, und es sind schon fünf Tote, da muss noch ein Sechster sterben, aber das hast du dann eben schon wieder vergessen, ne?
Ja,
für den
genau.
Zeitpunkt, und deswegen kommt es auf jeden Fall überraschend. Aber ob es jetzt notwendig ist oder notwendig war für den Film, könnte man auch vielleicht schon fast sagen, dass es vielleicht einfach nur mal nachgedreht wurde ans Ende, um vielleicht noch einen Toten zu haben oder so. Ja, ist eigentlich nicht Carpenter-like, sag ich mal, dann noch sowas ans Ende zu hauen.
Eigentlich nicht, ist aber irgendwie funktioniert es so als Mic-Drop-Moment irgendwie so, keine Ahnung, so dieses so und bam, so, habt ihr gedacht, da stirbt niemand mehr? Doch, buff, so, jetzt raus aus dem Kino.
Definitiv. Nee, also es ist auf jeden Fall cool gemacht, aber ja, ist jetzt, um ehrlich zu sein, ich fand's da nicht ganz so gut.
Nee, ist ja auch vollkommen okay. Ja. Ich verstehe das sogar, weil du hast ja recht, es passt eigentlich überhaupt nicht zum Rest des Films. Und
eben, weil das ist halt dann irgendwie so ein bisschen so unsubtil halt, ne?
Ja, und dann hätte er auch einfach, weiß ich nicht, es ergibt, ich meine, die Piraten ist ja auch nicht so, ja, wir nehmen das Gold und dann sitzen die quasi auf ihrem Piratenschiff und denken sich so, das Gold ist cool, aber vielleicht sollten wir doch noch den Sechsten umbringen, ja, wir sollten es.
Genau, genau so.
Lass nochmal zurückgehen.
So, und genau das, so halt so dieses, das ist halt auch von der Logik her nicht so optimal gelöst ist, so du denkst, alles ist vorbei, alles ist gut, die sind auch wieder weg, alle glücklich, selbst die Piraten sind glücklich und dann so, ah, ups, wir haben da, ich gehe mal nochmal zurück, ich habe da was liegen lassen, so in dem Sinne. Genau. Und ja, ist okay. Aber es ist halt irgendwie nicht Carpenter-like. Um das ein bisschen abzurunden, ich würde sagen, es ist jetzt nicht, also es ist nicht Carpenters beste Film, das ist logisch, da gab es viele, die besser sind, also so viele auch nicht, aber allein They Live, The Thing, Halloween und Escape from New York sind für mich auf jeden Fall eigentlich, ja, Big Trouble in Little China, nee, der nicht unbedingt, aber die anderen vier sind auf jeden Fall für mich die besseren Filme, aber The Fog ist halt, hat so ein bisschen so diesen Außenseiterstatus, so ein bisschen, den aber irgendwie sympathisch macht, also es ist schon irgendwie eine charmante kleine Perle, in der sich Carpenter auch kreativ mit vielen Einfällen und sehr, sehr exzellent, also ja, doch exzellente Atmosphäre austoben konnte. Was interessant ist halt, dass das so ein bisschen so konträr zu Halloween ist, weil mit Halloween hat Carpenter so den modernen Horrorfilm eingeleitet und mit The Fog besinnt er sich dann halt doch irgendwie wieder auf so klassische, traditionelle Horrorelemente zurück. Finde ich eigentlich ganz interessant. Zeigt damit aber auch, dass er das im Repertoire hat. Darf man ja auch nicht vergessen. Und vielleicht ist The Fog auch gar nicht mal so richtiges Horrorkino im extremen Sinne, sondern vielleicht einfach nur Spannungskino. Aber das macht der Film halt wirklich sehr gelungen, finde ich. Also es ist ein Film, der bei mir auch wirklich gewachsen ist jetzt bei der erneuten Sichtung. Ich fand ihn damals eher so mittelmäßig, aber jetzt hat es einfach so einen Klick gemacht und ich habe so diese Stärken jetzt für mich erkannt von dem Film und gebe ihm dafür am Ende 4 von 5 Sternen tatsächlich. Auch wenn es überraschend viel klingt, aber ich finde, den Film sollte man tatsächlich, wenn man Horrorfilme mag, gesehen haben. Und wenn man Carpenter mag und der einem noch fehlt, dann sowieso.
Ja, finde ich auch. Also es ist langweilig, aber kann ich alles, beziehungsweise muss ich alles so unterschreiben. Ich finde, ein sehr starker Film, wahrscheinlich auch ein, wie du gesagt hast, sehr unterschätzter oder oft übersehener Film. Ja. Ich fände es ja interessant, weil du gerade noch mal The Thing angesprochen hast. Ich finde es halt auch einfach beeindruckend bezüglich dem Budget, dass er halt so viel rausgeholt hat und dass der Film halt, naja, man sieht es halt ein bisschen, aber man hat nicht so, man merkt schon krass, wie gut er halt mit dem Budget umgegangen ist, um aus dem Film noch so viel rauszuholen, dass er halt nicht so extrem nach kleiner Independent-Produktion aussieht. Ich fände es halt immer super interessant, wenn man jetzt gesagt hätte, was wäre, wenn er The Fog noch später gedreht hätte mit einem Budget, wie es für The Thing beispielsweise gehabt hätte oder so. Was da quasi vielleicht noch an Potenzial geschlummert hätte. Ja, sei es drum. Ja, und ich habe jetzt dem Film tatsächlich auch, das ist auch wieder langweilig, aber auch 4 von 5 Sternen gegeben, weil es passt irgendwie, ne? Ich mag den Film sehr, ich finde ihn auch eigentlich schon, ja, mehr als gut. Aber das ist halt, ist aber halt auch, weil der Film so viel bei mir trifft, so diese Atmosphäre, das alles, worüber wir gesprochen haben, da macht der Film so viel richtig, dass ich den halt mehr oder weniger schon automatisch so viel Vorschuss gebe, dass dann Schwächen und so weiter erstmal, ja, da bin ich ein bisschen gnädiger.
Ja, es gab dann 2005 müsste das gewesen sein, auch noch ein Remake, über das wir heute nicht sprechen werden. Ich habe tatsächlich auch nochmal mit einem unserer Hörer kurz darüber gequatscht, ob wir uns den Film jetzt, das Remake, auch nochmal ansehen sollten für diese Podcast-Episode. Und er hat auch davon abgeraten. Du meintest ja, du hättest den damals irgendwann mal gesehen. Ich habe nur Schlechtes gehört. Es soll angeblich eines der, wenn nicht sogar das schlechteste Remake der 2000er sein von Horrorfilmen. Aber vielleicht wollen wir uns irgendwann nochmal geißeln und schauen uns den irgendwann nochmal an. Irgendein Spezial oder so. Aber ansonsten soll es tatsächlich für heute gewesen sein. Wir schließen quasi unser reguläres Horrorfilmprogramm für dieses Jahr damit ab, haben aber natürlich dann damit noch kein Ende gefunden in diesem Jahr, aber wir werden uns jetzt tatsächlich für den Rest des Jahres, und das ist eine Drohung, ausschließlich mit Weihnachtshorrorfilmen beschäftigen für die letzten 4 Episoden des Jahres, also freut euch schon mal darauf, aber es wird genauso blutig und genauso brutal wie immer bei Devils and Demons, und damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch eine schöne gruselige Zeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Auf Wiederhören.
Bye.